Promi-Talk aus der Radiowerkstatt Velpe. Promis aus Kultur, Musik, Sport, Politik, Funk und Fernsehen.
Hallo, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind wieder eingeschaltet beim Promi-Talk aus der Radiowerkstatt Velpe der evangelischen Kirchengemeinde Westerkappeln. Das heißt, dieses Mal sind wir wieder auf Reisen gegangen, nicht aus der Radiowerkstatt, sondern wir sind auf der Freilichtbühne in Tecklenburg. Denn unser Gast ist heute
Heinz-Rudolf Kunze. Schönen guten Tag.
Herr Kunze, was hat Sie denn hier nach Tecklenburg hergetrieben?
Der Hinweis des Dramaturgen Peter Oppermann von der Landesbühne Hannover, dass hier in Tecklenburg Joseph läuft, das war mir gar nicht bekannt. Und da wir zusammen gerade in Hannover Shakespeares Sommernachtstraum in einer Version von Heiner Lürich und mir machen, hat er gesagt, an einem Abend, den wir gemeinsam frei haben, sollten wir vielleicht mal nach Tecklenburg fahren, uns das anschauen. Denn ich habe es ja in der Tat seit der Premiere vor vielen Jahren in Essen nicht wieder gesehen und bin natürlich sehr neugierig, was hier daraus gemacht wird.
Aber jetzt machen wir mal einen Schlenker zurück. Sie waren ja nicht immer Musiker. Sie sind Osnabrücker. Sind Sie auch geboren in Osnabrück?
Nein, ich bin aber nicht weit von hier in einem Flüchtlingslager in Espelkamp bei Minden geboren und bin dann beruflich bedingt durch die Laufbahn meines Vaters sehr oft umgezogen. Kenne also eigentlich fast jede Region in Niedersachsen. Ich habe im Harz gelebt, ich habe an der holländischen Grenze in der Grafschaft Bentheim gelebt. Ich habe auch mal eine Zeit lang hier ganz in der Nähe in Lengerich gelebt, aber bisher immer noch die meiste Zeit meines Lebens in Osnabrück, ja.
Und dort sind Sie dann auch zur Schule gegangen?
Ja, praktisch komplett. Also ich bin im Harz eingeschult worden und ab dem zweiten Schuljahr bis zum Abitur war ich hier.
Dann was haben Sie nach dem Abitur gemacht?
Danach habe ich dann auch noch länger hier gelebt und hier und in Münster studiert. Und die Musikerlaufbahn hat ja auch hier angefangen. 1981 habe ich begonnen, professionell Musik zu machen. Und 88 bin ich dann nach Hannover gezogen.
Satzball.
Auf der Kirmes gehe ich zuerst.
Wieder weg. Ich hasse Kirmes. Ich habe große Probleme mit Ansammlungen von Menschen, wenn ich nicht vor ihnen auf der Bühne stehe. Dann kann ich das ganz gut ertragen. Aber mittendrin sein in Menschenmassen kann ich weder auf der Kirmes noch im Fußballstadion noch in Rockkonzerten irgendwie besonders gut ertragen. Ich gehe auch zu Konzerten von Kollegen nur hin, wenn ich einen gesonderten abseits- und abgeschirmten Platz habe.
Ich möchte gerne Urlaub machen in...
Oh, da fallen mir so viele schöne Gegenden auf der Welt ein. Andererseits aber habe ich die unangenehme Eigenschaft, mich nach einer Woche bereits so sehr zu langweilen. Also länger als 8 Tage irgendwie die Beine in die Sonne strecken kann ich nicht. Aber spontan würde ich dazu sagen, Arizona, Menorca, Kreta.
Welche drei Sachen gehören dann unbedingt in Ihren Koffer?
Im Urlaub oder wenn ich so auf Tour aufreisen bin?
Urlaub.
Ja, auf jeden Fall genügend dicke Bücher, die ich zu Hause nicht geschafft habe, weil ich dann eigentlich im Urlaub auch gerne wirklich dann nur da liege und lese. Aber ja, Bücher. Sehr viel Sonnenöl, weil ich leider sehr schnell Sonnenbrand kriege, obwohl ich die Sonne so mag, aber ich bin sehr empfindlich in der Beziehung. Und drei Sachen sollen es sein, ne? Okay, drei dicke Bücher.
Mit wem würden Sie gerne mal verreisen?
Tja, das ist eine Fangfrage, ne? Weil, sagen wir mal so, ich habe nichts gegen meine Familie.
Ich verwöhne mich mit...
Eigentlich nach wie vor mit meiner Neugier und mit dem, was andere Kollegen gut hinkriegen. Also ich verwöhne mich eigentlich sehr gerne damit, gute Musik von anderen Leuten zu hören, die ich mag, und gute Bücher zu lesen. Das ist natürlich kein besonders originelles Hobby, weil es mit meiner Arbeit zu tun hat und immer wieder auch zu meiner Arbeit zurückführt. Aber im Grunde habe ich keine wirklich anderen Interessen. Also ich könnte jetzt sagen, ich spiele gerne Golf oder so, aber das stimmt nicht.
Was ich beim nächsten Mal zum Sperrmüll bringe, ist...
Wenn ich das ganz hart betrachten würde, könnte das meine halbe Wohnungseinrichtung sein, weil wir nämlich sowohl meine Frau als auch ich ziemlich Sammler sind und uns nur sehr schwer leider von irgendwelchen Dingen trennen können, von denen wir uns wahrscheinlich schon längst hätte trennen sollen.
Fernsehen ist für mich...
einer der wichtigsten Zugänge zur Welt.
Wem möchten Sie auf keinen Fall in der Sauna begegnen?
Also vor 10 Jahren, als ich noch sehr viel frecher war als heutzutage und sehr viel wütender als heutzutage, mit dem Alter wird man ja gelassener, hätte ich wahrscheinlich gesagt Dieter Bohlen, aber inzwischen finde ich das schon wieder ganz interessant.
Der wichtigste Mensch für mich ist...
Ich.
Mein Lieblingsessen ist...
Also wenn ich auswärts esse, Sushi, und wenn ich zu Hause esse, die Spaghetti meiner Frau.
Mein Lieblingsgetränk?
Rotwein.
Im Straßenverkehr rege ich mich auf, wenn...
ich selber fahren muss. Ich habe Gott sei Dank einen Fahrer und muss selten fahren.
Wohin würden Sie Ihren ärgsten Feind schicken?
Zur Besinnung.
Mein Lieblingssänger ist...
Das ist eine gute Frage und eine sehr schwierige. Denn es wäre unfair, nur einen zu nennen. Aber sagen wir mal, wenn ich mich jetzt festlegen muss, John Anderson von Yes.
Und meine Lieblingssängerin?
Joni Mitchell.
Wenn es Zeugnisse gab, dann?
War das für mich kein Problem. Ich war, ob ich wollte oder nicht, immer Klassenbester.
Was war denn Ihre erste Single, die Sie gekauft haben?
Ich kann mich nur an mein erstes Album erinnern. Singles haben mich eigentlich nie interessiert. Selbst als ich im Teenie-Alter war, hat mich wenn mich ein Künstler interessiert hat, eigentlich immer gleich alles von ihm interessiert und nicht nur ein Stück. Und das war tatsächlich Sgt. Pepper von den Beatles, als ich 12 war. Ich bin halt so privilegiert, dass ich in einer Zeit groß werden durfte, wo es die besten Platten der Welt gerade frisch gab.
Was hat Sie in Ihrer Jugend geprägt?
Mein sehr von der deutschen Geschichte gebeuteltes Elternhaus, englische Rockmusik und deutsche Literatur.
Was macht Sie wütend?
Dummheit. Und meine eigene Ungeduld.
Worüber können Sie herzhaft lachen?
Also am allermeisten auf der Welt kann ich lachen über alles, was mit Monty Python und John Cleese zu tun hat, weil ich das für das Alte und Neue Testament der Komödie halte. Und es hat mich schon sehr beeindruckt, als ich irgendwann gemerkt habe, dass selbst unser deutscher Loriot einige seiner berühmten Fernsehsketche direkt von Monty Python abgeschrieben hat.
Welche Persönlichkeit begeistert Sie?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr schwierige Frage. Da kann man jetzt sehr viele Menschen nennen. Ich bin immer wieder in dieser Beziehung belehrbar und überraschbar. Und ich muss sagen, nachdem ich mir mal die Mühe gemacht habe, ein Buch vom Papst zu lesen, ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es heißt Englisch Crossing the Threshold of Hope. Also auf Deutsch hieße das ungefähr die Schwelle der Hoffnung überschreiten. War ich sogar von dem positiv verblüfft.
Und Ihr Lebensmotto ist?
Das kann ich Gott sei Dank genau sagen, weil ich das schon so oft gefragt worden bin. Das ist ein ziemlich jüdisches Motto, obwohl ich kein Jude bin. Rechne immer mit dem Schlimmsten und freue dich, wenn du dich irrst.
Zu Gast im Promi-Talk ist immer noch Heinz-Rudolf Kunze. Und wenn Sie den Geräuschpegel hier hören, wir sind also immer noch auf der Freilichtbühne. Herr Kunze, wir haben eben so gehört, wie Sie zur Musik gekommen sind. Warum machen Sie Ihre Musik denn mit deutschen Texten? Also Sie haben auch eben erzählt, Satzball, Sie sind aufgewachsen, wo die beste Musik gemacht worden sind. Sie haben die Beatles als erste Platte gekauft. Wieso sind Sie ausgerechnet auf deutsche Texte gekommen?
Ich finde diese Frage, obwohl man sie schon so oft gestellt hat, immer noch hochinteressant und eigentlich ein Symptom dafür, wie krank unser Land ist und wie krank wir alle sind. Denn das müsste doch das Normalste von der Welt sein. Genauso gut könnten Sie Bob Dylan fragen, warum singen Sie nicht auf Kiswahili? Bob Dylan ist so großartig geworden, weil er in seiner Muttersprache gesungen hat. Und warum soll ich denn nicht in der Sprache singen, in der ich auch sonst rede und denke? Es ist doch vollkommen logisch, dass man sich in der Sprache ausdrückt, in der man seine Einfälle hat. Ich finde es geradezu pervers, das, was mir einfällt, dann erst noch in Englisch zu maskieren. Ich kann sogar ganz gut Englisch. Ich arbeite ja als Übersetzer, wie Sie wissen. Aber ich würde mich nie trauen, eine englische Platte rauszubringen, weil ich ganz genau weiß, ich hätte dann an mein Englisch einen so hohen Anspruch, dass eben wirklich die Leute in Birmingham oder in Memphis, Tennessee denken, der ist einer von uns. Und das werde ich nie erreichen. Da müsste ich 20 oder 30 Jahre lang da leben. Insofern ist diese Frage ein typisches Zeichen unserer deutschen Krankheit, dass wir immer so ein Problem mit unserer eigenen Identität haben. Natürlich haben wir, und ich bin der Erste, das zuzugeben, unheimlich viel von England und Amerika gelernt, was populäre Musik und überhaupt populäre Kultur angeht. Quasi nach dem Hitlerreich fast alles haben wir von denen gelernt. Aber irgendwann müssten wir doch auch das, was wir von denen mal gelernt haben, umsetzen in Eigenheit.
Sie haben dann also Ihre ersten Lieder geschrieben und dann haben Sie an einem Nachwuchsfestival teilgenommen?
Ja, oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Da hatte ich eigentlich schon quasi den Wunsch aufgegeben, Musiker zu werden, weil ich dachte, das interessiert eh keinen. Und da war ich schon mitten in der Lehrerausbildung und auf dem Weg in einen normalen Beruf. Und dann habe ich zufällig im Fernsehen diese Annonce sozusagen wahrgenommen, meldet euch und schickt da was ein. Und da habe ich dann sozusagen, ja, als erstes und letztes Mal, habe ich gedacht, meiner Musik eine öffentliche Chance gegeben, habe mich dort beworben, habe dann Gott sei Dank dort gewonnen und bin dann im letzten Moment quasi aus dem drohenden Lehrerberuf ausgestiegen.
Dort haben Sie dann also auch Ihren ersten Schallplattenvertrag bekommen?
Ja.
Jetzt mache ich mal einen etwas weiteren Sprung. Lola von den Kinks. Was hat Sie da so fasziniert, dass Sie das übersetzt haben?
Zwei Dinge. Erstmal gehört Ray Davies für mich zu den wichtigsten englischen Songschreibern und die Kings waren für mich immer ein Vorbild und zum Zweiten hat mich bei all den zum Teil ja auch sehr subtilen und komplizierten Sachen, die Ray Davies gemacht hat, dieser Gassenhauer immer sehr gereizt und ich hatte einfach mal Lust, nachdem ich schon 4 Alben gemacht hatte, die relativ unpopulär waren und nur für Spezialisten, mal mich einem Song anzunähern, der doch einen Mitgröl-Charakter hat. Wenn man sich näher mit Lola beschäftigt, merkt man, dass es ein sehr intelligenter und sehr witziger Text ist, aber er hat halt diesen Refrain, den jeder sofort mitsingen kann und da ich selber bis dahin dann ist mein ganzes Herz, kam nämlich erst ein Jahr später, offensichtlich nicht imstande war, irgendwas zu machen, was Leute mitsingen können, habe ich mich eben bei einem anderen Kollegen bedient. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dann 3-4 Jahre später Ray Davies kennengelernt habe und er hat sich das von seinem Verlag, sowas muss ja genehmigt werden, dann auch rückübersetzen lassen. Er hat also meine deutsche Version Wort für Wort sich von seinem Verleger in London zurückübersetzen lassen und ich habe ihn dann bei einer Fernsehshow getroffen und er sagte, das hast du ganz okay gemacht.
Sie haben dann Ende der 80er auch großen Erfolg in der damaligen DDR bekommen. Auch durch Lola oder durch ihre CDs, die dann dort veröffentlicht werden konnten?
Nein, es gab von mir in der DDR nur eine einzige Single auf Amiga, wo 4 Stücke drauf waren. Also meine Alben sind dort nicht erschienen und trotzdem kannten die Leute praktisch alles, was ich gemacht habe. Und als ich durch Mund-zu-Mund-Propaganda und durch Kassetten und durch heimliche Kanäle, also es war überwältigend, dann als ich 87 angefangen habe, dort zu spielen, festzustellen, dass die Leute mein gesamtes Material auswendig mitsingen konnten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten und das Publikum dort war schon was ganz Besonderes.
Wenn Sie jetzt komponieren, also Musik machen, Sie komponieren und schreiben die Texte selber, da habe ich jetzt vielleicht eine ganz, ganz dumme Frage. Wie entsteht das? Haben Sie zuerst irgendwie eine Musik oder die Sie schreiben und darauf machen Sie einen Text oder fällt Ihnen erst ein Text ein und dann setzen Sie ans Klavier und dann klimpern Sie was dazu oder wie geht das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, um genau zu sein, die Hälfte der Songs in den letzten 17 Jahren hat ja Heiner Lürich komponiert, die andere Hälfte ich. Ja, oder sagen wir mal ein Drittel er und zwei Drittel ich, so kommt es wahrscheinlich hin. Also ich bin nicht der alleinige Komponist, ich bin nur der alleinige Texter. Und Heiner Lürich und ich haben so ein Verfahren miteinander entwickelt. Er bekommt immer alle Texte, die ich mache. Und dann entscheiden wir ziemlich bald, welcher ihm was sagt, welcher ihm einleuchtet, welchen er gerne machen möchte und welchen ich machen möchte. Das heißt, ich will damit sagen, das normale Verfahren ist, dass der Text tatsächlich zuerst da ist. Es gibt auch manchmal den anderen Fall, dass eine Musik zuerst da ist, aber das ist eher die Ausnahme, weil ich immer das Gefühl habe, dass man, aber das mag meine persönliche Macke sein, wenn eine Musik schon da ist, ist man doch von der Stimmung her schon sehr eingeengt über das, was man sagen könnte. Wenn das Wort zuerst da ist, ist man immer noch, finde ich, sehr offen und kann sich verschiedene Musiken vorstellen, die das irgendwie dann orchestrieren, begleiten, bebildern, akustisch bebildern. Wenn die Musik da ist, ist die Stimmung schon so konkret, dass man nicht mehr alles schreiben kann, was einem vielleicht einfallen könnte. Deswegen würde ich sagen, es ist immer schwierig, sowas in Prozentzahlen auszudrücken, aber also in 80% der Fälle würde ich sagen, ist der Text zuerst da.
Dann mache ich wieder mal einen kleinen Sprung. Sie sind dann angefangen, auch selber Bücher zu schreiben. Wie ist Ihnen die Idee dann dazu gekommen?
Naja, Bücher schreiben ist ein bisschen übertrieben. Es sind einfach Sammlungen aller Texte, die mir im Laufe von 2 Jahren so einfallen. Es sind keine zusammenhängenden Bücher, es sind keine Romane oder durchgängige Prosa, sondern es ist ein Kunterbunt-Warenladen, wo ungefähr so pro Buch 1/4, würde ich sagen, Songtexte sind und die anderen 3/4 Sprechtexte oder kabarettistische Texte, Kurzprosa, Dinge, die eben so zwischendurch, zwischen den Songs einem einfallen und die einfach nicht nach einer musikalischen Umsetzung verlangen. Der große Roman steht noch aus. Also es ist kein zusammenhängendes Buch, was bisher entstanden ist. Sind, glaube ich, jetzt 6 oder 7, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich gemacht habe. Ich glaube 7 schon, mit vielen kleinen Texten.
Sind diese Texte auch der Grund gewesen, dass Sie beim Kirchentag dieses Jahr in Berlin teilgenommen haben und dort Lesungen gemacht haben? Was war das zum Thema Kultur und Kirche?
Ja, ich habe schon oft mit großer Freude gemerkt, dass besonders Pastoren Spaß an meinem dreckigen Humor haben. Weil, also, ich habe es bisher so erlebt, vom Studium her schon. Es gibt 2 Arten von Kommilitonen im Studium, die den schmutzigsten Humor haben. Das sind die Ärzte und die Theologen.
Sind immer noch in der etwas lauten oder oft etwas lauten Freilichtbühne und zu Gast ist Heinz Rudolf Kunze. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, weswegen Sie auch hingekommen sind, Thema Musical. Das Musical, was Sie hier gesehen haben, Joseph, das haben Sie ins Deutsche übersetzt. Ist auch eine ganz banale Frage. Wie kommen Sie dazu? Ist der Andrew Lloyd Webber an Sie herangetreten oder ist irgendein Verlag an Sie herangetreten und hat gesagt, möchten Sie das mal übersetzen? Wir möchten das gerne in Deutschland bringen?
Das ist eine Art Kettenreaktion. Es fing 1987 an damit, dass der berühmte Rockveranstalter Marek Lieberberg mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, Les Miserables zu übersetzen, weil er die Rechte gekauft hatte für die deutschsprachige Erstaufführung in Wien, zusammen mit Peter Weck. Wir waren seit Jahren befreundet und haben zwar nie zusammen getourt, aber haben uns immer nett unterhalten und Marek hat immer gesagt, eines Tages machen wir irgendwas zusammen. Und dann rief er mich an und sagte, jetzt habe ich was für dich, übersetz mir das mal. Und das habe ich dann gemacht und da das in Wien ein großer Erfolg wurde und auch Gold wurde, gab es dann Folgeaufträge. Dann habe ich das nächste Stück Miss Saigon, was auch die Autoren von Les Miserables geschrieben haben, gemacht. Und dann wurde diese Weber-Organisation auf mich aufmerksam. Die haben sich dann an meine Agentur gewandt. Und insofern kam ich dann in diesem Fall mit dem Weber-Clan zusammen, obwohl ich den Andrew nur einmal kurz gesehen habe. Ich habe ihm einmal die Hand gegeben. Ich hatte ansonsten nur mit seinem Regisseur und seinem Dramaturgen zu tun. Und dann kam Rent und dann kam jetzt eben der Sommernachtstraum. Das alles dauert immer so ein paar Jahre, bis sich da so etwas ergibt. Es ist ja auch nicht ganz schnell zu machen. Wenn ich mich daran erinnere, wie lange mein Erstlingswerk da gedauert hat, Les Miserables, das war, da für mich das alles komplett neu war, extrem schwierig. Ich habe, glaube ich, 15 Monate daran gesessen. Die nachfolgenden Sachen gingen dann etwas schneller, wenn man sich dann eingearbeitet hat.
Und Joseph, wie haben Sie das dann, also ich mache das jetzt mal an Joseph fest, wie haben Sie das dann gemacht? Haben Sie zuerst, sind Sie nach London geflogen, haben sich das angeguckt oder haben Sie dann die Musik und dann, ich sag mal ganz, ganz plump, in der Bibel nachgeguckt, was ist da so ungefähr gelaufen und dann die Texte gemacht oder haben Sie sich an den englischen Texte gehalten?
Das ist ein ganz normales Verfahren. Man fährt erstmal natürlich nach London, guckt sich das an, wie das dort läuft. Dann bekommt man das englische Buch. Welche Recherche man dann treibt, ja, ob man sich dann näher mit der Bibel beschäftigt, das ist dann einem selber überlassen, habe ich natürlich gemacht. Gut, aber den Stoff kannte ich schon. Also ich habe in Theologie immer ganz gut aufgepasst. Also, dann arbeitet man eben mit dem englischen Buch, mit der Partitur und natürlich auch mit Tonaufzeichnungen. Es gibt ja dann immer Live-Mitschnitte von den Shows, die hat man dann als Grundlage. Zum Teil auch Videos von der Londoner Inszenierung, wie das eben aussieht. Obwohl man doch immer sagen muss, die Feinheiten, die Feinabstimmung der Übersetzung kann man wirklich nur machen, wenn es dann zur Erstaufführung kommt und wenn man dann die Schauspieler auf der Bühne tanzen sieht, weil bestimmte Bewegungen, bestimmte Körperbewegungen brauchen bestimmte Worte. Das kann man erst lernen, wenn man das vor sich sieht, ne? Also manche Dinge klingen auf der ersten Ebene nicht ironisch und wenn man dann eine Bewegung dazu sieht, klingen sie plötzlich ironisch und dann merkt man, ah, ich muss ein anderes Wort wählen. Aber das ist eben das Schöne, auch das Faszinierende bei dieser Arbeit, dass man den letzten Schliff erst anlegen kann, wenn man mit den Kollegen gemeinsam im Proberaum steht und wenn man auf der Probebühne sieht, wie sie das machen.
Meine letzten Fragen dann, was ist Ihr nächstes Projekt?
Im Oktober erscheint eine DVD und eine Live-Doppel-CD von meiner Tour, die ich im Frühjahr gemacht habe, von der Rückenwind-Tournee. Das heißt, dabei sein ist alles. Da gibt es eben diesen Film vom Hamburger Konzert, von dem Abschlusskonzert der Tour und das ganze Konzert eben auch noch als sowohl Audio-DVD als auch reine CD. Und dann werde ich irgendwann in aller Ruhe im nächsten Jahr ein neues Album machen und bin gerade dabei, eine Reihe von sehr interessanten Angeboten im Theaterbereich zu jonglieren. Ich muss mich jetzt allmählich entscheiden, was ich zuerst mache, weil nach dem wirklich sensationellen Erfolg vom Sommernachtstraum in Hannover, den wir alle nicht für möglich gehalten haben, es war ja wirklich komplett ausverkauft bis auf den letzten Platz, merke ich schon, wie schnell sich sowas rumspricht. Und ich habe mit dem Team, Herr Oppermann steht gerade da, das ist der Dramaturg, sehr gerne zusammengearbeitet. Leider geht er jetzt zusammen mit dem Regisseur nach Trier, mit dem Intendanten und Regisseur. Und ich möchte gerne mit denen weiterarbeiten und wir werden uns auch auf weitere Themen einigen. Und eventuell tragen wir dann mal ein Thema von Trier zurück nach Hannover.
Super. Meine Abschlussfrage, also Sie haben gerade gesagt, was Sie alle so machen. Haben Sie überhaupt noch Zeit für Hobbys? Wenn ja, welche?
Also mein Hobby ist Schlafen. Ich komme gelegentlich dazu.
Okay. Herr Kunze, recht, recht herzlichen Dank und alles Gute. So, meine Damen und Herren, das war unser Promi-Talk. Nicht mal Licht aus der Radio Werkstatt Velpe, sondern von der Freien Lichtbühne Tecklenburg. Und tschüss.